Bibel heise.
Viele Leute überlegen falsch. Was ist ein Heiliger? Ist das jemand, der sich nicht ernährt, der weltfremd ist, der sich mit niemandem unterhält, keine Kontakte pflegt, auf einem anderen Planeten wohnt?
Es grüßt euch Carlos Waldo. Danke, dass wir unsere Bibelreise gemeinsam weitermachen dürfen. Hallo alle, hier ist wieder ein Programm unserer Bibelreise. Kommt mit uns. Alleinsein ist doch nicht gut. Die Reihe der Evangelien wandert weiter durch das Johannesevangelium, das sich nun seinem Ende nähert. Heute bietet Professor Luisa Young mit Kapitel 17 Gedanken über den Wert des Gebetes mit dem Thema Es wird Zeit zu beten. Wenn Jesus die Gewohnheit hatte, ständig zu beten, dann muss das doch eine gewaltige Macht entfalten. Ist Beten für uns vielleicht schwierig? Vielleicht sehen wir auch gar keinen Sinn darin. Dann lohnt es sich, jetzt hier dabei zu sein und zuzuhören.
Ja, liebe Hörer, nun beginnt die Lage für die Jünger Jesu kritisch zu werden. Nachdem Jesus sein Ziel klar dargelegt und seinen öffentlichen Dienst ausgeführt hat, wendet er sich in diesen letzten Kapiteln noch einmal ganz besonders an seine Jünger, um ihre Aufmerksamkeit ganz auf die Dinge zu richten, die sich in den nächsten Augenblicken zutragen werden. Während dieser Vorbereitungen, als Jesus sich schon ganz nah vor seinem Tod und seiner Auferstehung befindet, treffen wir auf jenes so besondere und bekannte Gebet Jesu in Johannes 17, das oft das hohe priesterliche Gebet genannt wird. Jesus beginnt damit in Kapitel 17, Vers 1. Er blickt zum Himmel empor, wie es mehrmals in den Evangelien berichtet wird. Und dann lesen wir, wie Jesus zunächst für sich selbst betet. Er sagt, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrlicht, denn du hast ihm Vollmacht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben beschere. Das ist das ewige Leben, dass sie dich kennen, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf Erden verherrlicht und das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt bestand. Kurz vor seinem Tod, seiner Passion, seinem Leid, legt Jesus dieses Gebet seinem Vater vor und bittet dabei, seinen Auftrag umfassend vollenden zu können. Dazu gehört die Verherrlichung Gottes des Sohnes, der zweiten Person der Dreifaltigkeit, der sich bei seiner Menschwerdung selbst entäußert und auf seine Herrlichkeit verzichtet hat und sich nun auf dem Weg zurück zur Herrlichkeit befindet, die er vor dem Bestehen der Welt besaß, wie es in Vers 5 heißt. In seinem Gebet gründet Jesus seine Bitte darauf, dass er seinen Auftrag voll erfüllt hat. Dabei ist zu betonen, dass die Gabe des ewigen Lebens an alle, die sich Christus nähern, mit der Erkenntnis des wahren Gottes zusammenhängt, ebenso wie mit Jesus Christus, den der Vater gesandt hat. Das ist die eindeutige Botschaft des Evangeliums. Danach beginnt Jesus in Vers 6 für seine Jünger zu beten. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben deinem Wort gehorcht. Und nun bittet Jesus um etwas ganz Spezifisches für sie. In Vers 9 sagt er, ich bitte für sie. Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Alles, was ich habe, ist deins, und alles, was du hast, ist meins, und ich bin durch sie verherrlicht worden. Ich bleibe nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, dem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Jesus bittet also für seine Jünger zunächst um Schutz, und dabei geht es ganz besonders um Bewahrung davor, verloren zu gehen, sich von dem Willen Gottes zu entfernen. Insofern heißt es nun gleich darauf in Vers 12, ich habe sie beschützt und in dem Namen bewahrt, den du mir gegeben hast. Keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer jenem, der zur Verdammnis bestimmt war, damit die Schrift erfüllt würde. Dann betet Jesus weiter für seine Jünger und betont nach der Bewahrung nun auch die Heiligung. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich es nicht bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt hinwegnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich auch nicht bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich sie auch in die Welt gesandt. Ich heilige mich für sie, damit sie auch durch die Wahrheit geheiligt werden. Jesus bittet um zweierlei, um Bewahrung, damit seine Jünger fest im Glauben bleiben, und um Heiligung, was eine besondere Hingabe bedeutet, eine Abwendung von dem Geist dieser Welt und seiner unrichtigen Blickrichtung. Und diese Heiligung geschieht durch die Wirkung des göttlichen Wortes in unserem Leben. Und Jesus fährt fort. Dieses besondere Gebet ist dreigeteilt. Zunächst bittet Jesus für sich selbst, dann für seine Jünger, die ihn begleiteten, und schließlich für die Jünger auf der ganzen Welt, für dich und mich. So kommen wir in Vers 20 zur Fortsetzung und zum Abschluss dieses so bekannten Gebetes. Ich bitte nicht nur für sie, ich bitte auch für alle, die durch ihre Botschaft an mich glauben werden. Seht, liebe Hörer, Jesus bittet hier in Vers 20 ganz klar für mich und dich. Damit sie alle eins seien, Vater, so wie du in mir bist und ich in dir. Dass sie auch mit uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit, die ich von dir habe, gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie zur vollen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso wie mich geliebt hast. Dieses Gebet Jesu für seine Jünger ist bemerkenswert. Was die Jünger vor allem brauchen, sind keine tiefen Kenntnisse und auch kein Leben in extremer Selbstverleugnung und auch sonst nichts, was man sich denken könnte. Jesus bittet hier nicht, dass seine Jünger große Gelehrte werden und auch nicht, dass sie vor der Welt durch ihr asketisches Verhalten auffallen. Was er bittet, ist Einheit, und das gibt zu denken. Wie soll man denn verstehen, dass diese Christen, die demselben Gott und demselben Christus folgen, die demselben ewigen Leben entgegengehen, die voll und ganz an die gleiche Bibel glauben, die sich oft so sehr untereinander aufspalten, polarisieren, ihre Beziehungen abbrechen und auseinanderlaufen? Wir meinen oft, dass der große Einfluss des christlichen Glaubens auf die Welt von unseren Strategien abhängt, von unserem theologischen Tiefgang, vielleicht von unserer geistlichen Heiligung, und dabei erklärt Jesus ganz unmissverständlich das, was wir eben hier gelesen haben, dass sie zur völligen Einheit kommen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso wie mich geliebt hast. Die Einheit unter den wahren Christen ist die große Botschaft, welche die Welt hören muss, damit sie wirklich erkennt, dass Christus der ist, den die Bibel vorstellt. Das ist unsere große Herausforderung. Jesus schließt dann dieses Kapitel mit den letzten Worten aus diesem Gebet. Vater, ich will, dass diese, welche du mir gegeben hast, bei mir sind, wo ich bin, und meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich, und diese wissen, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde dies auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir in ihnen sei und ich in ihnen. Liebe Hörer, es ist doch herrlich und erstaunlich zu sehen, wie Jesus in erster Linie die außerordentliche Bedeutung des Gebets herausstellt. Obwohl er ganz Gott und ganz Mensch ist, obwohl er so anders ist als wir alle, hat Jesus nie das Gebet vernachlässigt. Das Gebet ist unentbehrlich, es ist der Nachweis, dass wir wirklich an Gott glauben. Das Gebet ist die handfeste Äußerung des Glaubens jener, die wirklich an Gott glauben. Jesus spricht in diesem Gebet auf eine ganz außerordentliche Weise von sich selber, von seinen Jüngern und von denen, die später an ihn glauben würden. Hier sehen wir das, was letztlich für die Gemeinde das Allerwesentlichste ist. Das, was Jesus hier sagt, weist doch darauf hin, dass die christliche Kirche oder Gemeinde heute mehr Einigkeit bedarf.
Nun sind die Fragen über Johannes Kapitel 17 an der Reihe. Nach dem Unterricht kommen die Zweifel. Welches ist wohl die beste Gebetshaltung? Stehend oder wie Jesus es tat, mit offenen Augen zum Himmel blickend? Oder mit geschlossenen Augen, kniend und mit gebeugtem Kopf? Was ist eigentlich das Richtige?
Nun, es ist allerdings oft so, dass man einen sehr großen Wert auf die richtige Körperstellung legt. Obwohl das zwar auch seine Bedeutung hat, denn man weiß ja, dass je nach unserer Körperhaltung wir damit etwas aussagen. Es wäre doch sicher nicht angemessen, wenn man in der Kirche zum Gebet einen Kopfstand macht und in die Fußsohlen klatscht. Man soll sich auf jeden Fall nicht anstößig verhalten. Dennoch ist das aber wirklich nicht das Wichtigste. Gott erwartet oder fordert nicht, dass wir uns besonders um unsere Körperhaltung beim Gebet kümmern, sondern dass wir aufrichtig und von Herzen beten. Obwohl es nun in vielen unserer Kirchen und Gemeinden Tradition ist, beim Gebet die Augen zu schließen, ist das durchaus keine Pflicht. Man kann Gott auch im Bett liegend anbeten oder wie im Fall Jonas sogar im Bauch eines Fisches. Die Körperhaltung ist nichts Absolutes und keine Pflicht.
Nun betont Jesus in diesem Kapitel sehr die Verherrlichung, wenn er für sich selbst betet. Was bedeutet dieses Verherrlichen? Verherrliche dich, wie es hier in diesem Text auftritt.
Diese Rede von der Herrlichkeit hat damit zu tun, die rechtmäßige Ehre zu empfangen und aufgrund seiner Stellung anerkannt zu werden. Johannes selbst tadelt auch jene, die ihre eigene Ehre suchen und nicht die Ehre Gottes. Was will nun Jesus hier sagen? Dass er von der Herrlichkeit herkam. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, und sich gedemütigt hat, um seinen messianischen Retterauftrag zu erfüllen, der uns das Heil und das ewige Leben beschert hat. Und nun kehrt Jesus zu seiner rechtmäßigen Stellung zurück. Und Gott fordert diese Verherrlichung für sich und Jesus soll ihn verherrlichen. Und ist dann Gott damit nicht reichlich selbstsüchtig, egoistisch? Der Denkfehler, Gott in dieser Weise anzuklagen, besteht darin, dass die Ehre und Herrlichkeit ja doch wirklich Gott zusteht. Darum ist dieser Hinweis auf die Verherrlichung hier sehr wichtig, denn Jesus muss auf angemessene Weise von uns wahrgenommen werden. Er ist der Sohn Gottes unter uns und die ihm zustehende Ehre muss anerkannt und verkündet werden.
Johannes Kapitel 17 bringt das Gebet Jesu für seine Gemeinde, für die Seinen, und Jesus bittet, dass die Jünger vom Üblen bewahrt werden. Ich frage mich, ob wir hier letztlich nicht die Geschichte vergessen haben. Wir wissen doch genau, was mit den Jüngern geschah. Sie hatten Schwierigkeiten, wurden verfolgt und haben schwer gelitten. Wurde dieses Gebet etwa nicht erhört?
Also die Frage ist schon berechtigt, aber man muss eben richtig verstehen, was hier gemeint ist. Das Wort übel bedeutet zwar oft Leiden oder Schmerz, wenn jemand üble Erfahrungen hat. Das ist der eine Sinn. Hier aber handelt es sich um Bosheit. Und wenn Jesus in seinem Gebet bittet, dass die Jünger vom Übel bewahrt werden, dann bedeutet das nicht, dass sie keine Not, Probleme und Schwierigkeiten erleben sollten, sondern dass sie unter Gottes Bewahrung vor geistlichen Verirrungen frei würden. Frei vom üblen Einfluss Satans. Es handelt sich also um geistliches oder ethisches Übel. Wenn wir uns über diesen Unterschied nicht klar sind, dann stiftet das tatsächlich Verwirrung und wir kommen zu falschen Schlüssen.
Ein anderes Wort, das Jesus immer wieder erwähnt, ist Heiligung. Was ist nun eigentlich Heiligung? Bedurfte Jesus auch der Heiligung? Vers 19 gibt so etwas zu verstehen. Wird er sich heiligen? Nun erwähnt hier Vers 12 den Sohn des Verderbens. Da drängt sich die Frage auf, war denn etwa Judas zum Verderben vorbestimmt? Das heißt, jemand müsste die Schrift erfüllen und er wurde gewissermaßen zum Pechvogel der Geschichte bestimmt?
Ja, wenn von Heiligung die Rede ist, sind Irrtümer häufig. Was ist denn ein Heiliger? Man meint, ein Heiliger wäre jemand, der sich nicht ernährt, der weltfremd dahinlebt, mit niemandem redet, Abstand hält, gewissermaßen auf einem anderen Planeten lebt. Die Bibel meint aber etwas anderes. Heiligung bedeutet, völlig zur Verfügung Gottes beiseite gestellt zu sein. Unsere Heiligung ist also eine Absonderung und ein Wachstum, um Gott immer ähnlicher zu werden. Jesus heiligt sich nicht im Sinne, dass er von der Sünde getrennt werden müsste, denn Jesus hat keine Sünde. Sich in Beziehung zu Jesus heiligen bedeutet, sich ausschließlich für seinen Auftrag zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne wird dieser Text ja auch verständlicher.
Nun erwähnt hier Vers 12 den Sohn des Verderbens. Da drängt sich die Frage auf, War denn etwa Judas zum Verderben vorbestimmt? Das heißt, jemand müsste die Schrift erfüllen und er wurde gewissermaßen zum Pechvogel der Geschichte bestimmt?
Das ist nun wirklich eine umständliche Angelegenheit. Was in der Bibel steht, ist, dass jemand als Sohn des Verderbens bezeichnet würde, also jemand, der für das Verderben bestimmt war. Es steht dort aber nicht, dass es sich nun gerade um Judas handeln würde. Judas aber hat diese Rolle eingenommen. Selbstverständlich ist Gott allwissend und allmächtig, und so weiß er auf jeden Fall alles von vornherein, also auch, dass Judas das tun würde. Das entlässt aber Judas nicht aus seiner Verantwortung. Hätte Judas nicht gewollt, hätte er wahrhaftig Buße getan, wäre diese Geschichte bestimmt anders und ein anderer hätte diese Rolle übernommen. Man darf diese göttliche Vorsehung nicht absolut fatalistisch verstehen. Es bedeutet, dass Judas sich zu dieser Rolle zur Verfügung gestellt hat. Es heißt nicht, dass er keine Wahl gehabt und automatisch wie ein Roboter gehandelt hätte.
In diesem Gebet Jesu in Kapitel 17 betont er doch sehr stark die Einheit. Jesus bittet für seine Kirche um Einheit. Wie soll man denn nun die verschiedenen Konfessionen erklären?
Die Antwort auf diese Frage hat zwei Seiten. Einerseits ist es schon so, dass die Art und Weise, wie sich die Konfessionen im Laufe der Geschichte organisiert haben, den Gedanken der Einheit im Neuen Testament beflecken. Wir sind ehrlich und sachlich, müssen anerkennen, dass viele Gruppen aus fadenscheinigen Gründen entstehen. Oft handelt es sich nicht um theologische Gründe und ernsthafte Lehren. So gibt es leider allzu viele Spaltungen im Reich Gottes. Ich sage schon manchmal im Spaß, dass es so scheint, als ob es mehr Konfessionen als Christen gibt. Andererseits aber ist zu berücksichtigen, dass die Einheit des Reiches Gottes nicht wesentlich in einer rechtlichen Gruppe oder Organisation besteht. Worauf es ankommt, ist die Einheit der Ziele und der Gemeinschaft. Eine gewisse Vielfalt ist sogar gut, denn die verschiedenen Konfessionen können damit verschiedene Dienste für verschiedene Leute ausführen. Was eine Konfession nicht vermag, kann eine andere besorgen. Die Kirche ist keine Armee oder Kaserne. Die Vielfalt ist so lange gesund, wie wir anerkennen, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, dass wir demselben Gott folgen, an denselben Jesus glauben und dass wir uns in den wesentlichen Dingen und den Grundsätzen einig sein müssen.
Danke und sehr schön. Und nun kommt die Anwendung dieser Betrachtung.
Heute haben wir auf der Bibelreise Johannes 17 durchwandert. Jesus bekräftigt hier ganz klar, dass es Zeit ist zu beten. Jesus hat für sich selbst gebetet und ebenso für seine Jünger jener Zeit und für alle, die danach weltweit an ihn glauben würden. Und was an diesem Gebet Jesu besonders auffällt, ist der Nachdruck, mit dem er die Einheit des Leibes Christi betont. Die Kirche leistet heute vieles an Evangelisation und Predigt des Evangeliums und bemüht sich in ihrer verweltlichen Umwelt mit all ihren Krisen einen guten Beitrag zu leisten. Vieles wird in dieser Hinsicht unternommen. Dennoch, liebe Hörer, scheint es mir, dass unsere größte Herausforderung inmitten von alledem die Erhaltung unserer Einheit ist. Bei all den Spaltungen, die sich in der religiösen Szene vollziehen, sollten wir uns darüber klar werden, dass die Welt nur dann wirklich vom Evangelium geprägt werden kann, wenn wir uns wahrhaftig einig sind.
Hier schließt wieder eine Strecke unserer Bibelreise. Wir melden uns wiederum an diesem Sender in einer Woche zur gleichen Uhrzeit. Nicht verpassen, wir rechnen mit euch.